Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir nach Leipzig. Wir sprechen mit Erik Weber. Er ist der CEO und Managing Director von dem HHL Spin Lab. Das kennt ihr vielleicht, ist ein Accelerator, der aus der HHL, also der Handelshochschule Leipzig, hervorgegangen ist und wurde ausgezeichnet als einer der besten europäischen kostenfreien Startup-Acceleratoren überhaupt. Erik ist da das Mastermind. Wir haben ein sehr spannendes Gespräch geführt, finde ich, sehr vielschichtig und haben natürlich auch noch ausführlich über den Standort Leipzig gesprochen. Sehr spannend insgesamt. Doch vorher, bevor wir jetzt mit Erik loslegen, erst nochmal ganz kurz unser Verbraucherhinweis. Und zwar möchten wir uns bei dem Partner der heutigen Sendung bedanken und das ist zum wiederholten Male Pleo. Pleo kennt ihr vielleicht schon mittlerweile als Hörer von diesem Podcast. Pleo ist eine Art Komplettlösung für Unternehmensausgaben. Ich erzähle es nochmal kurz. In turbulenten Zeiten ist es ja für Unternehmen wichtiger denn je, den Überblick über sämtliche Kosten und Ausgaben zu behalten, um so ihre Budgets besser steuern zu können. Und genau hier kommt dann Pleo ins Spiel. Mit Pleos smarten Kreditkarten kann jeder bei euch im Team die Ausgaben tätigen, die er oder sie für ihren Businessalltag brauchen. Und zwar egal, von wo aus sie arbeiten. Ihr legt flexibel die Ausgabenlimits fest und könnt dann auch in Echtzeit sehen, was, wie viel, von wem ausgegeben wird und wofür. Und falls dann mal aus Versehen, wie auch immer, eine nicht businessrelevante Ausgabe dazwischen fällt, könnt ihr diese einfach in der Pleo-App markieren und dann wird die eben auch nicht an das Buchhaltungssystem übergeben. Ja, und Pleo ist insgesamt natürlich viel mehr als eine Firmenkreditkarte. Pleo ist eine Komplettlösung für Unternehmensausgaben, die also Abrechnungen wie zum Beispiel Spesen, Reisekostenabrechnungen, Verpflegungsmehraufwände, Kilometerpauschalen und so weiter und so fort nicht nur digitalisiert, sondern auch automatisiert und dann in die Buchhaltung überführt, um diese somit effizienter und einfacher zu machen. Und das Ganze integriert sich nahtlos in Buchhaltungssysteme wie zum Beispiel Datev oder LexOffice. Ihr könnt auch zum Beispiel Rückerstattungen managen zwischen Mitarbeiterinnen und Unternehmen. Und ihr könnt auch Pleo dafür nutzen, um die ganze ausländische Mehrwertsteuer zurückzufordern. Also das Ganze ist wirklich ein super tolles Konzept. Und ganz besonders interessant dabei, finde ich, ist das Feature Pleo Fetch. Das fängt dann quasi Belege direkt aus euren E-Mail-Postfächern ab und überführt die dann quasi automatisiert in den ganzen Kreislauf. Das ist sehr, sehr spannend. Und wenn euch das interessiert, ihr könnt Pleo bis zum 1. April komplett kostenfrei nutzen. Geht einfach mal auf pleo.io. Dort könnt ihr euch zum einen informieren, aber ihr könnt dort eben auch ein Demo vereinbaren und dann am besten Bezug nehmen auf den Podcast hier und dann könnt ihr das Ganze bis zum 1. April kostenfrei testen. No strings attached, das heißt einfach mal angucken, ist eine tolle Lösung, uns gefällt das sehr und ja, von daher vielen Dank an Pleo für die Unterstützung von dem Podcast, euch viel Spaß beim Ausprobieren und damit gehen wir jetzt rüber nach Leipzig zu Erik Weber. Erik, ich freue mich sehr, dass du da bist, hallo.
Hallo, grüß dich.
Ja, super. Du, wir sprechen über, sag mal, die Sonderform Accelerator heute. Bevor wir da jetzt einsteigen, stell dich doch mal bitte kurz vor und erzähl auch mal vielleicht so im ganz, ganz Schnelldurchlauf, was das HHL Spin Lab eigentlich macht.
Ja, mein Name ist Erik. Ich habe vor mittlerweile 6 Jahren den Spin Lab gegründet. Wir sind ein Unterstützungsprogramm für Early-Stage-Startups und unterstützen bei allen Themen rund um Markteinführung und Finanzierung. Das heißt, Startups bewerben sich bei uns. Wir suchen gemeinsam mit Partnerunternehmen Startups aus, die wir dann unterstützen wollen und bringen neben der fachlichen Expertise und auch ein bisschen Geld und Netzwerk häufig auch einen ersten Pilotkunden aus unserem Netzwerk eben mit.
Jetzt hast du das Netzwerk schon angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Genese von dem HHL Spin Lab erzählen. Wie ist denn das entstanden und wer steckt denn dahinter?
Ja, ist eigentlich eine ganz spannende Entstehungsgeschichte. Ich war damals selbst an der HHL am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Innovationsmanagement und habe im Hochschulgründernetzwerk SMILE, also das ist ein übergreifendes Netzwerk für Ausgründungen aus Leipziger Hochschulen und Forschungseinrichtungen, an dem die HHL eben auch beteiligt ist, gearbeitet und habe in dem Zuge alle möglichen Ausgründungen unterstützt. Das ist ein sehr breites Portfolio vom freiberuflichen Musiker bis hin zur Krebstherapie. Und habe das Ganze an der HHL seit vor mehreren Jahren gemacht und nebenbei zu Entrepreneurship-Themen geforscht und die Lehre unterstützt. Und in diesem Kontext kam damals die Leipziger Baumwollspinnerei tatsächlich zu uns. Die Baumwollspinnerei ist ein großes altes Industriegelände, wie man sich das so vorstellt, die sehr kreative Nutzer mittlerweile haben, also 150 Künstler und 15 Kunstgalerien und kreative Projekte bis hin zum Bogenschützen und so weiter. Und wir haben uns dann zusammengefunden, weil die eine Seite brachte halt dieses kreative Milieu mit und eine Immobilie, eine Immobilienexpertise. Die andere Seite, wir an der HHL, brachten ja das Startup-Know-how und Netzwerk mit. Und da sind wir sehr schnell auch zusammengekommen und haben uns entschieden, dieses Projekt kooperativ zusammen zu machen und haben dann einige weitere erste Partner gewinnen können. Ich glaube, unser allererster Partner war die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen. Andere wie Cohen, also eine M&A Advisory, waren sehr zeitig auch dabei. Porsche Leipzig war sehr zeitig dabei. Seitdem haben wir uns dann weiterentwickelt und auch weiter spezialisiert.
Jetzt hast du gerade die HHL schon angesprochen. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, die HHL ist eine der, ja, ich glaube, wichtigsten Gründungsuniversitäten in Deutschland, ne? Also es gibt ja so die WHU, dann die, ich weiß gar nicht, wer da die, also die TUM in München wahrscheinlich und so weiter, aber vielleicht kannst du dir mal einordnen, welche Schwerpunkte hat denn die HHL und wie ist denn auch eure Verbindung zur HHL?
Also die HHL ist eine private Business School. Das heißt, es werden ausschließlich Masterstudiengänge angeboten, MBA und Master of Science, mit verschiedenen Schwerpunkten. Sehr viele der Absolventen gehen in den Gründungsbereich. Ausgründungen, die man vielleicht kennt, sind die Trivago, also Rolf Schrömgens und Kollegen waren eigentlich alle an der HHL. Lukas Gadowski mit all seinen Gründungen und Finanzierungen dürften sehr viele kennen. Mr. Spex, der Dirk Graber, die Ionic-Gruppe mit Herrn Krawinkel und vielen weiteren, die aus dem Kontext halt entflohen sind oder entstammen und ja, deutschlandweit sehr viele Gründungen aufgebaut haben. Ein zweiter Standbein, wo viele Gründer reingehen, ist halt ganz, ganz klassisch in die Beratungsschiene. Und sehr viele Absolventen auch in den Finanzbereich. Wir haben einige Absolventen, die in Fonds arbeiten, natürlich auch Venture Capital Fonds. Ich denke da an Grazia Equity oder der Christian Knott von Capnamic. Also insgesamt über 40 Absolventen, die in deutschen und internationalen Venture Capital Fonds arbeiten.
Und jetzt das Spinlab speziell, welche strategische Rolle hat das oder was ist denn die Erwartung der HHL an das Spinlab?
Ja, für die HHL und Spinlab geht es im Endeffekt um eine Netzwerkerweiterung. Also wir unterstützen explizit nicht ausschließlich Gründer, die jetzt aus der HHL kommen. Dafür gibt es auch mit dem Digital Space nochmal eine andere Einheit, sage ich mal, an der HHL. Wir selbst sind letztendlich gesehen ein privates Unternehmen, eine eigenständige GmbH, die über eine sehr enge Kooperation mit der HHL verbunden ist. Das reicht natürlich erstmal von meiner persönlichen Historie, auch als HHL-Absolvent, über das Netzwerk bis hin zu Ausgründungen aus der HHL, die wir unterstützt haben, bis hin aber auch zu ganz praktischen Kooperationsprojekten, wenn wir Startups nehmen und beispielsweise Studentenberatungsprojekte machen oder Masterarbeiten vermitteln oder Alumni vermitteln, die in den Startups dann einfach auch arbeiten, vom Praktikum bis hin zum Miteinstieg als Mitgründer. Das ist also eine sehr enge Zusammenarbeit, sehr, sehr praktisch eigentlich, sehr, sehr hands-on. Und das ist, glaube ich, das ist das Schöne dran. Also wir haben einerseits die ganze Flexibilität und Freiheit, eben keine Hochschule zu sein, und auf der anderen Seite aber die Vorteile, so eng mit einer HHL zusammenzuarbeiten und auch durchaus mit anderen Hochschulen wie einer Uni Leipzig oder HTWK Leipzig, mit denen wir natürlich auch zusammenarbeiten. Also wir sind nicht exklusiv nur für eine HHL. Wir arbeiten aber einfach am intensivsten und in sehr viele, mit sehr vielen Mechanismen sozusagen mit der HHL zusammen.
Und jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen einsteigen, wie so eure Batches ablaufen. Also zum einen hast du mir im Vorfeld erzählt, ihr sucht gerade oder ihr habt gerade die Bewerbungsphase am Laufen für den nächsten Batch, ne? Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie ist das denn? Also das sind dann immer so 8 bis 10 Startups, glaube ich, ne? die bei euch pro Batch gecoacht werden. Was bekommen die von euch? Wie läuft so ein Batch ab und was ist dann vielleicht auch hinterher das Ergebnis für die?
Also es ist ein sehr intensives und strukturiertes Programm. Das heißt, wir sammeln erstmal die Bewerbungen. Da kommen auch mehrere hundert Bewerbungen raus und wir selektieren dann in einem mehrstufigen Verfahren zusammen mit unseren Partnerunternehmen diejenigen Startups aus, mit denen wir zusammen arbeiten wollen, wo wir auch ein konkretes Pilotierungspotenzial auch bei den Partnerunternehmen sehen. Also das Ziel neben der inhaltlichen Unterstützung der Startups ist es ganz sicher, am Ende des Tages zu sagen, auch da haben wir auch mit ein oder mehreren Partnern konkrete Projekte gemacht. Also wir wollen den ersten Kunden oder Kooperationspartner für die Startups aus unserem engsten Netzwerk gewinnen. Deswegen haben wir mehrstufig verschiedene Partner. Ich will mal ein konkretes Beispiel machen. Beispielsweise im Gesundheitsbereich arbeiten wir intensiv zusammen mit der AOK Plus und den Helios Kliniken und dem Deutschen Roten Kreuz in Sachsen. Und da geht es halt wirklich darum, jetzt zu gucken bei E-Health-Lösungen beispielsweise oder allen, die in diesem Umfeld Gesundheit tätig werden wollen. Was ist der konkrete Use Case? Ne? Wie kann das eine Krankenkasse integrieren? Ist es eher über einen Selektivvertrag oder was? Ne? Ist es vielleicht als Liga oder was ist der konkrete Anknüpfungspunkt? Wie kann das in einem Klinikalltag angewandt werden? Also wirklich diesen Marktzugang für die Startups zu schaffen und dieses Marktfeedback mitzubringen. Das ist ein ganz, ganz großer zentraler Punkt. Dafür haben wir die Partnerunternehmen. Da sind auch einige wirklich auch große dabei, wie ein Dell zum Beispiel oder die Verbundnetz Gas AG ist der größte Gaskonzern oder einer der größten in Deutschland. Aber jetzt für unseren Energiebereich, die Leipziger Gruppe für unseren Smart City Bereich. Und darum geht es halt wirklich konkrete Projekte zu machen, Marktzugang zu sichern. Und unsere Rolle dabei ist es natürlich, die Gründer bei ihren Themen zu begleiten, wirklich von Finanzierungsthemen, wie mache ich eine Finanzierungsrunde, was ist meine Finanzierungsstrategie, wie mache ich einen Finanzplan, bis hin zur Ansprache von Investoren, bis hin zu Marketingthemen, Vertrieb. Wir haben schon für internationale Gründer die Websites übersetzt, also wirklich auch ganz, ganz hands-on sozusagen, was man da machen kann. Und die Themen sind sehr vielfältig. Beim einen ist es vielleicht eher HR, der sucht jetzt Leute und überlegt, wie kann er die am besten finden und eine Employer-Brand aufbauen, wo wir halt helfen können. Beim nächsten ist es Finanzierung, der nächste kann nicht rechnen, der andere ist unsympathisch und kann nicht auf Kunden zugehen. Also ganz unterschiedlichste Probleme, wo wir auch auf Teamebene sehr analytisch vorgehen und überlegen, wie kann man das voranbringen. Das heißt, man trifft sich mindestens wöchentlich quasi mit seinem Coach. Also jedes Team hat über den Gesamtzeitraum von 6 Monaten einen festen Ansprechpartner, der ihn begleitet. Das ist in der Regel auch ein sehr intensives und sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ne? Mit dem teilt man auch Sachen, die man mit anderen nicht teilt. Das ist auch sehr vertraulich. Deswegen kann sich auch jeder drauf verlassen sozusagen, ne? Dass wir Informationen sehr vertraulich verhandeln und auf der Seite des Gründers stehen, um den Gründer voranzubringen. So bis hin zu Intros und mit wem kann man zusammenarbeiten, Strategien entwickeln. So, und begleitend dazu haben wir ein hybrides Lernprogramm. Das heißt, wir haben einerseits über 100 Lernvideos mit Frank Thelen und Ex-Miss Universe und so weiter. Um da wirklich sehr fachbezogen Inhalt zu vermitteln, Das ist eine klassische Wissensvermittlung über Lernvideos und über Standarddokumente zum Beispiel, die wir zur Verfügung stellen, oder auch Lerntexte. Und wir kombinieren das mit hochgradig interaktiven Austauschformaten, die dann hier vor Ort idealerweise natürlich nach Corona stattfinden, ne, wo man erfahrene Gründer hat, die ihren Lebensweg erzählen, wo man Rollenspiele macht, wo man eine konkrete Anwendung quasi macht an dem, was man aus den digitalen Lerninhalten gelernt hat.
Man merkt schon anhand der vielen Themen, die du gerade nennst, ihr habt ein relativ großes Team, habe ich gesehen, ne? Das sind so 15 Leute, glaube ich, gewesen oder so.
Ja, wir sind in unserem Gesamtsystem über 20 Leute. Also wir haben ja neben dem SpinLab Accelerator in Leipzig mit Schwerpunkt Energie, Smart City, Gesundheit seit letztem Jahr unser Rootcamp in Hannover. Dort machen wir die Themen Agrar- und Lebensmitteltechnologie. Und wir haben darüber hinaus mit Smart Infrastructure Ventures quasi einen Seed Fund aufgelegt, mit dem wir in Startups aus den Inkubatoren mit investieren können, aber eben auch darüber hinaus deutschlandweit in einer Seed-Runde, Pre-Seed-Runde uns mit beteiligen können. Aha. Also, dass wir insgesamt, gerade auch aus Investorenperspektive natürlich auch dadurch, dass wir halt Geld verwalten für diverse LPs, da auch quasi die tiefsten Zusammenhänge, glaube ich, ganz gut verstehen können. Was man dazu sagen muss, wir machen keine Lead-Deals in unser aktuelles Accelerator-Portfolio mit unserem eigenen Fonds, sondern gucken, dass wir immer weitere Investoren da mit draufnehmen und dann einfach Runden schneller zusammen mit externen Investoren halt closen können.
Das wusste ich jetzt beides zum Beispiel nicht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erstmal über den Standort Hannover war das, ne? Nochmal kurz sprechen. Mhm. Wie unterscheidet er sich dann eben, also außer dass er sich natürlich jetzt anders, thematisch anders ausgerichtet hat, wie unterscheidet er sich von Leipzig?
Es ist im Wesentlichen die thematische Ausrichtung. Wir haben Hannover gewählt, weil wenn man mit einem Zirkel, sag ich mal, 150 Kilometer um Hannover einen Kreis zieht, ganz, ganz wesentlich die Lebensmittel- und Agrarindustrie in Deutschland abgedeckt hat. Mhm. Also da ist von Landtechnikhersteller über den Saatguthersteller bis zum Düngemittelproduzenten alles vertreten. Und deswegen haben wir uns für den Standort Hannover entschieden, weil wir da gut im Zentrum des Ganzen sind, mit guter Erreichbarkeit für Startups national und international. Mhm. Und uns da, genau wie wir das in Leipzig natürlich auch getan haben, uns gut in das Ökosystem einbauen können sozusagen und einfach eine Ergänzung zum vorhandenen Ökosystem geben können.
Ja, das ist spannend jetzt, weil also über Leipzig, über das Ökosystem sprechen wir natürlich auch gleich nochmal ganz kurz, aber erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu Hannover. Das habe ich ja als Startup-Standort wirklich fast gar nicht auf dem Schirm, obwohl es ja viele Vorteile, du hast ja gerade die Anbindung zum Beispiel genannt, da hat mich immer gewundert, dass Hannover nicht so richtig irgendwie aus den Puschen kommt.
Letztlich ist es unsere Strategie, genau eben nicht nach Berlin und München zu gehen, sondern in die Städte zu gehen, wo wir ein sehr großes Potenzial sehen und wo wir auch das Gefühl haben, dass wir uns in so einem Ökosystem halt sehr gut einbringen können und dass wir einen sehr guten Mehrwert für so ein Ökosystem bringen können. Genau das ist unsere Standortstrategie, was das Ganze angeht. Das muss auch nicht nur in Deutschland sein, das kann man auch international denken. Aber für uns macht es halt ehrlich gesagt keinen Sinn, der 103. in Berlin zu sein, sondern genau eben einer der wichtigen und ersten, das ist nicht der allererste, ja, aber einer der Early Player sozusagen in Standorten wie Hannover oder Leipzig und viele weitere vergleichbare europäische Städte zu sein. Das ist unsere Strategie auch durchaus für die nächsten Jahre und uns dort einfach mit einem Mehrwert in ein Ökosystem einzubringen, was vielleicht nicht ganz so weit entwickelt ist wie Berlin, ja, aber wo wir, glaube ich, auch einfach vom Mehrwert her noch viel mehr anbieten können.
Man hört raus, das ist jetzt kein Einzelfall, ihr plant mehrere dieser Art von Niederlassungen, ja?
Wir können uns das vorstellen. Es muss sicherlich viel zusammenkommen. Mhm. Und viele Rahmenbedingungen müssen letztlich erfüllt sein. Für uns hat das was mit Attraktivität des Standorts zu tun, mit Potenzial des Standorts zu tun. Ich glaube, es gibt auch durchaus so eine gewisse Mindestgröße. Es braucht einen industriellen Kern, es braucht junge, gute, kluge Köpfe, die für die Startups das Potenzial sind, die aber auch für uns natürlich das Potenzial sind. Irgendjemand muss es ja machen. Ne? Also in Hannover zum Beispiel bin ich sehr glücklich, dass wir den Philipp Ritters Haus gewinnen konnten, der sehr viel Expertise mitbringt, unter anderem die letzten 5 Jahre beim Hightech-Gründerfonds als Investmentmanager aktiv war und einfach als gebürtiger Hannoveraner da so einen gewissen Lokalpatriotismus mitbringt, genauso wie ich den übrigens für Leipzig mitbringe, und da einfach das Ökosystem auch schon entsprechend kennt, aber trotzdem eben diese Expertise mitbringt.
Und sag mal, das thematische Cluster, wie ist die Entscheidung getroffen worden? Also warum jetzt Lebensmittel und Agrar?
Mhm. Wir glauben einfach, dass mit den Bestandsthemen, die wir haben, Energie, Smart City, Gesundheit, da große Synergien bestehen. Also wir haben schon immer Bewerber bekommen, die man eher so einem Agrarbereich zuordnen würde. Wir haben schon immer auch durchaus Startups aus dem Bereich unterstützt. Wir hatten Sensorhersteller zum Beispiel für Bodenmessungen. Wir hatten Startups, so Lager, die Algen züchten, die perspektivisch auch mal noch Biogase mit herstellen oder umwandeln sozusagen. So Algen ist natürlich ein riesiges Thema auch im Bereich alternative Proteine. Also da haben wir schon immer gesehen, dass es Anknüpfungspunkte gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel im E-Health-Bereich mit A-Tier ein Startup, die beschäftigen sich mit einer digitalen Gesundheitsanwendung für Adipositas-Patienten. Ja, das hat ganz offensichtlich was mit Ernährung und Lebensmitteln auch zu tun. Also insofern glauben wir, dass wir uns da inhaltlich sehr, sehr stark ergänzen.
Und jetzt lass uns nochmal zurückkommen auf Leipzig, also auf euren Standort dort. Du hast gesagt, zum Beispiel so Unternehmen wie AOK, Dell oder Energieerzeuger sind bei euch irgendwie, ja, ich weiß nicht, im engsten Zirkel, ne? Und die möchten sich mit Startups austauschen. Wie läuft denn dieser Prozess? Weil man spricht ja immer davon, dass die großen Unternehmen sich sehr schwer tun, damit irgendwie mit Startups irgendwie ins Gespräch zu kommen oder vor allem dann auch was, ja, ich weiß nicht, was Handfestes zu produzieren, was Zählbares. Siehst du dann noch so Berührungsängste oder sind die mittlerweile verschwunden?
Ich glaube, auch dank Teil des Prozesses, den wir machen, wird die Offenheit immer größer. Das hat ja einerseits was mit der konkreten Umsetzung zu tun, aber umso mehr Projekte ich habe und umso mehr Leute involviert sind, umso besser und offener wird ja auch die Innovationskultur in so einem Unternehmen. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, schnipp und ich mache jetzt irgendwie bei einem Accelerator mit oder ich mache einen eigenen oder ich setze einen Corporate VC Fund auf und zack bin ich innovativ, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über Jahre ziehen wird. Ne? Und das sind einfach sehr, sehr große Unternehmen, die sehr heterogene Belegschaft haben. Das reicht vom jungen, wilden, innovativen Entwicklertypen bis hin zum älteren Ingenieurstypen, ne, der vielleicht seit vielen Jahren schon das Gleiche macht. Ne? Also das ist bei großen Unternehmen, die ja eine Historie mitbringen, einfach so. Und deswegen ist es nicht so, dass man jetzt sagt, ich stelle das jetzt von einem Tag auf den anderen sozusagen um. Und Teil dieses Lernprozesses zu sein und dieses Übersetzungsprozesses zu sein, das ist ja letztlich unser täglich Brot. Das ist genau das, was wir tun. Ja, wir übersetzen diese beiden Welten so ein Stück weit zueinander und ineinander. Und wir haben schon wirklich ganz coole Projekte gemacht. Man muss ganz klar sagen, wir haben auch schon Projekte gesehen, die dann nicht funktioniert haben. Und genauso ist, so ist die Welt. Ne? Manchmal lernt man aus den Projekten, die gut funktioniert haben. Man lernt sicherlich auch aus den Projekten, die nicht funktioniert haben, in der Analyse. Warum hat das nicht funktioniert? Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Und ich glaube, das macht auch den Kern aus. Ne? Das ist so ein kontinuierlicher Lernprozess, übrigens auf beiden Seiten.
Ja. Aber kannst du uns da noch mal ein bisschen teilhaben lassen? Das ist ja super spannend, wenn du sagst, es gibt einen Lernprozess und es werden Fehler gemacht oder es laufen auch Dinge richtig gut. Was sind denn vielleicht so deine Beobachtungen? Was sind die Voraussetzungen für ein gutes Projekt, das hinterher erfolgreich ist und also auch für, vielleicht für beide Seiten erfolgreich ist? Und was ist eins, wo vielleicht die Erwartungen oder die Voraussetzungen eben nicht gestimmt haben, was dann zum Scheitern verurteilt war?
Ja, ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist erstmal die Zielsetzung. Wir kriegen durchaus auch Anrufe von anderen Konzernen, mit denen wir auch nicht zusammenarbeiten und vielleicht auch nicht zusammenarbeiten wollen an der einen oder anderen Stelle, die da irgendwie rangehen mit, ich suche eigentlich hier Zugang zu jungen, dynamischen Leuten, eigentlich in der Hoffnung, dass es nicht so richtig funktioniert, damit ich die Leute irgendwie einstellen kann, ja? Okay. Oder damit ich das Startup irgendwie günstig übernehmen kann. Aha. Das ist genau die Einstellung, die wir nicht brauchen. Ja, und wir haben auch, würden mit keinem Partner zusammenarbeiten, der das primär so sieht. Ich glaube, was man braucht, ist erstmal diese Offenheit und den Willen und auch die Prozesse und Struktur dahinter, tatsächlich mit Startups operativ arbeiten zu wollen. Also das heißt, Anwendungen machen zu wollen, Anwendungen in der Realität zu pilotieren und im besten Fall natürlich auch in eine Produktivumgebung zu übergeben. Und das ist ein ganz zentraler Faktor. Und wenn man das schafft als Konzern, dann ist man schon mal weiter als wahrscheinlich die meisten Wettbewerber, die noch in einer ganz anderen Welt denken, ich mache alles selbst und ja, dieses typische Not-Invented-Here-Syndrom eigentlich haben. Ne? Alles, was von extern kommt, ist böse. Alles, was wir intern machen, ist gut. So, und das müssen wir erstmal umgehen und das kann, glaube ich, wirklich über konkrete Projekte passieren. Und wir haben da wirklich schöne Projekte gemacht, manchmal auch wirklich ums Eck gedacht. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel ein Startup Waters Cube aus Budapest unterstützt. Die haben eine Lösung, um ja, Kunstausstellungen und Galerien, das hat natürlich super gut zur Baumwollspinnerei gepasst, zu digitalisieren und quasi in einer Virtual Reality Umgebung begehbar zu machen. Und ne, dadurch kann ich auch Skulpturen zum Beispiel darstellen, die ich auf 360-Grad-Bildern einfach nicht erlebbar mache. Und da haben wir wunderbare Projekte gemacht, zum Beispiel mit dem Referat Digitale Stadt Leipzig. Haben wir, also quasi mit der Stadt Leipzig, wenn man so will, haben wir hier mehrere Galerien in Leipzig digitalisiert und eben begehbar gemacht und zusammengefasst und wollen das jetzt auch weiterdenken im Sinne von Standortmarketing. Wir haben zum Beispiel einen Anknüpfungspunkt mit der Verbundnetz Gas, das würde man gar nicht denken, ne? Gaskonzern. Der Gaskonzern hat aber einfach eine Kunstsammlung, eine Kunststiftung mit über 1000 Kunstwerken, so dass wir quasi auch für die eine digitale Ausstellung gemacht haben. Die Kunstwerke hängen normalerweise eben in den Büroräumen, so dass sie eben nicht öffentlich zugänglich sind, obwohl sie einen kunsthistorischen Wert sozusagen haben, und die können wir jetzt einfach digital zugänglich machen. So, und das ist eben, das sind so Themen, wo man auch mal durchaus um die Ecke denken kann, aber ganz konkrete Projekte macht. Und das ist, glaube ich, das Schöne, weil das dann in so einem Gaskonzern natürlich auch den anderen Mitarbeitern zeigt, oh, da geht was. Ne? Oh, da haben wir ja noch gar nicht dran gedacht an sowas. Aber das ist aber eine schöne Sache. Ja, und deswegen braucht es häufig auch das Backing, sage ich mal, vom Vorstand, der sowas halt unterstützen muss, so dass natürlich operative Mitarbeiter gerade auch in den Fachabteilungen sehen, oh, das ist weit oben aufgesetzt, wenn da ein cooles Projekt rauskommt, dann kann ich mich vielleicht auch selber vom Vorstand positionieren, ne, und werde einfach wahrgenommen innerhalb von meiner Organisation und habe einfach ein gutes Projekt gemacht, was die Organisation voranbringt. Und ich glaube, das ist genau der Effekt, den man über Anwendungsfälle und Kommunikation dazu einfach schaffen kann. Und wenn dann im Nachhinein eine Beteiligung rauskommt und alle Seiten damit einverstanden sind und das die richtige Lösung für alle Seiten ist, dann ist das ja noch besser. Aber das ist für mich so das i-Tüpfelchen.
Ja, Stichwort Vorstand ist eigentlich schon die Brücke zur nächsten Frage von mir. Und zwar, welche Voraussetzungen muss denn ein Corporate schaffen? Also welche Schnittstellen müssen da geschaffen werden? Du sagst jetzt gerade Vorstand, der muss das irgendwie wollen und auch unterstützen. Aber es braucht ja sicherlich irgendwie eine, weiß nicht, im Organigramm eine klare Anlaufstelle für die Startups, die dann auch wahrscheinlich bei dem großen Unternehmen eine Durchsetzungskraft hat. Ne? Also das Backing vom Vorstand ist wahrscheinlich die eine Sache, aber zeitgleich vielleicht auch nochmal der Zeithorizont, vielleicht kannst du den nochmal beschreiben von solchen Projekten, weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass diese Sichtbarkeit von den Erfolgen nicht irgendwie innerhalb von einem Jahr in der Regel passiert, oder?
Ja, definitiv. Ne? Also das kommt auch stark auf das Projekt an. Beispielsweise das, was ich genannt hatte mit dem Zugang zur Kunstsammlung. Das ist ein Projekt, das kann man relativ schnell umsetzen.
Ja, klar.
Oder das kommt, ne? Wir haben natürlich auch Projekte, beispielsweise mit dem Startup Flynex und unserem Partnerunternehmen NVIM. Da geht es um die autonome Befliegung von Stromtrassen und dann die Auto mit Drohnen und die automatische Erkennung von beispielsweise Rostflecken oder gebrochenen Konduktoren und so weiter. Das sind natürlich Projekte, die dauern länger, die aufzusetzen und entwickeln sich dann natürlich auch immer weiter. Also das waren jetzt beispielsweise ein deutschlandweites Novum, eine Befliegung von 40 Kilometer out of sight sozusagen mit der Drohne. Also die Drohne ist dann einfach vorprogrammiert und fliegt die Strecke außerhalb der Sichtweite automatisiert ab. So, da geht es natürlich dann die nächsten Schritte zu sagen, okay, kann man das noch weiter erhöhen? Kriegt man das von 40 Kilometer auf noch größere Streckenabschnitte, mhm. Kann man vielleicht neben Rostflecken noch mehr erkennen und kann man das noch weiter automatisieren und wie funktioniert das ganze Datenhandling, ja? So dass dann vielleicht auch aus so einem kleinen Pilotprojekt einfach was wird, was über die Jahre halt auch mitwächst.
Mhm. Du hast gerade ja gesagt, dass viele Corporates auch diese Einstellung mitbringen, wir können es eigentlich selbst besser. Ne? Und wir waren jetzt beide gerade Teil von einem spannenden LinkedIn-Post, wo wir irgendwie mitdiskutiert haben, wo es um das Thema Corporate Venture Building ging oder Company Building. Inwieweit würdest du denn sagen, ist das noch ein Trend oder inwieweit hat er sich überholt? Also verstehen Unternehmen mittlerweile Großunternehmen oder ist da die Erkenntnis gereift, man kann es doch nicht selbst oder ist wie positioniert ihr euch auch dagegen? Also wer kommt zu euch und ist bei euch besser aufgehoben und wer macht es vielleicht doch besser alleine?
Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass alle bei uns besser aufgehoben sind. Da bin okay. Ich auch durchaus selbstbewusst.
Das war auch eine Steilflanke. Ne?
Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es total auf die Organisation ankommt. Wenn ich sehr große Organisation bin, auch über sehr große Budgets verfügen kann und eigentlich kaum Budgetgrenzen sozusagen kenne, was vielleicht auch in den letzten Jahren einfacher war als in den kommenden Jahren, dann habe ich ganz andere Voraussetzungen als jetzt vielleicht ein größeres mittelständisches Unternehmen. Ne? Was kann ich dann selber machen? Was kann ich auch outsourcen? Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass wir da einfach eine sehr hohe Effizienz aufweisen können. Ganz klar, wir haben andere Strukturen, andere Gehaltsstrukturen beispielsweise, andere Mietkonditionen, als es ein DAX-Konzern beispielsweise hat. Wir können uns dann in diese Strukturen mit mehreren Partnern reinteilen. Das hat neben der Aufteilung sozusagen der Kosten natürlich auch das Potenzial, auch die Anknüpfungspunkte und die unterschiedliche Perspektive von unterschiedlichen Marktteilnehmern abbilden zu können, was einfach für viele dann auch interessant ist. Ne? Also nicht alles, was eine Krankenkasse gut findet, muss ein Krankenhaus gut finden und umgedreht. Insofern ist das auch total interessant für die Akteure, hier an einem Ort zusammenzukommen und genau solche Dinge vorab schon zu diskutieren. Deswegen haben wir auch sowas wie Innovation Roundtables, wo wir Best Practices diskutieren. Deswegen ist es auch immer eine sehr lebhafte und rege Diskussion bei den Auswahlrunden. Ne? Passt das mit dem Startup? Passt das für alle? Passt das für den einen nicht? Ist das eigentlich Quatsch? Ne? Gibt es das schon lange im Krankenhaus? Ist das eigentlich schon da? Man weiß nur nicht jeder. So, also sind das Sachen, die wird man nie irgendwie abrechnen können. Das muss man eben analysieren. Und da ist, glaube ich, der Vorteil, wenn sich mehrere Unternehmen auf einer gemeinsamen Plattform da engagieren und bündeln. Mhm. Und dann kommt es eben dazu, dass die Kollegen, die wir einstellen, selber unternehmerische Erfahrung haben, das heißt in Startups gearbeitet haben oder Startups auch gegründet haben und zum Teil verkauft haben, auf Investorenseite aktiv waren. Und das ist halt zum Teil nochmal ein anderes Mindset, als wenn du jetzt, sag ich mal, als Großkonzern sagst, ich mache das jetzt selber und ich nehme dann mal meinen Mitarbeiter, der jetzt die letzten 10 Jahre in der Entwicklung war und der soll das jetzt mal irgendwie machen. Das ist halt vom Mindset her ein ganz anderes Auftreten.
Ja, ich fand einen Kommentar ganz passend zu euch, glaube ich, kannst du vielleicht nochmal kommentieren, von Thomas Weidner. Ich kenne den jetzt persönlich nicht, aber der hat gesagt, bei dem Accelerator steht im Prinzip das Gründerteam im Vordergrund. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich hinterher tatsächlich nochmal eine sehr andere strategische Ausrichtung, wenn ein Gründerteam frei an seiner eigenen Vision, an der eigenen Idee arbeiten kann und dann hinterher guckt, zu welchem Unternehmen passt das eigentlich, oder?
Ja, definitiv. Und mir ist es auch wirklich wichtig, dass diejenigen bei uns, die Lead Coaches sind, also ne, die dem Gründer für den kompletten Prozess für die 6 Monate wöchentlich zur Seite stehen, dass sie schon mal Dreck gefressen haben. Ja? Okay. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das ist ein zentrales Element zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn vielleicht der Kontostand halt nicht ausreicht, um alle Kollegen die nächsten 3 Monate mit Sicherheit bezahlen zu können, ne? Wenn es langsam mal knapp wird und was mache ich jetzt? Und jetzt muss ich bei meinem Großkunden anrufen und dem erklären, du, sag mal, kannst du das bitte jetzt mal überweisen, die offene Rechnung, ohne sich zu blamieren sozusagen. Und das muss man einfach alles so irgendwie durchgemacht haben. Ne? Manchmal lacht man, manchmal heult man. Meine Frau denkt manchmal, ich bin irgendwie Psychopath, weil den einen Tag bin ich total euphorisch und den nächsten Tag bin ich total betrübt, weil irgendwas mal anders war, als man sich's vorgestellt hat.
Vielleicht sogar am gleichen Tag, ne?
Ja, vielleicht auch sogar am gleichen Tag, ne? Ja, ja. Und ich glaube, diese Erfahrung, das macht einen wesentlichen Teil von Unternehmertum aus. Und das kannst du auch nur begleiten und vermitteln, wenn du das schon mal für dich gespürt hast.
Das ist ein spannendes Stichwort, finde ich nochmal. Wenn bei euch jetzt sich Startups bewerben, du hast ja gesagt, ihr habt einen sehr qualifizierten Auswahlprozess. Seht ihr denn, gibt es denn Charakteristika, an denen ihr festmachen könntet, dass vielleicht Personen im Team sind, die eigentlich gar nicht gründen sollten?
Regelmäßig. Ich bin sogar mal am Überlegen, das irgendwie zusammenzufassen, irgendwie die 5 Gründerpersonas, die so gut wie nie funktionieren.
Ah, super, ja, spannend.
Ja. Ich kann das ja schon mal so grob anteasern. Ich habe mir da sowas vorgestellt wie den Parallel Entrepreneur. Ja? Wir alle kennen Serial Entrepreneurs, ein Startup nach dem anderen und eins groß machen, erfolgreich und dann das nächste gründen. Ja? Beispielsweise mein Kollege Hendrik hat vorher 3 Startups gegründet, 2 davon verkauft, erfolgreich verkauft, also immer wieder weitermachen. Das macht der Serial Entrepreneur, der ist, glaube ich, cool. Wir sehen auch immer wieder den Parallel Entrepreneur, der hat irgendwie 3 Eisen parallel im Feuer und da, wo er das meiste Geld einsammelt, auf das will er sich dann konzentrieren. Natürlich gibt ihm niemand Geld.
Ja, dann, also das ist jetzt eine Persona, die kann ich auch total nachvollziehen, ne? Weil ich glaube, Fokus ist ja quasi das, was dir jeder immer sagt. Siehst du denn, es gibt ja diese ganze Debatte rund um Female Entrepreneurship und da fragt sich ja jeder, wo sind die ganzen Gründerinnen oder warum gibt es so wenig? Hast du dafür eine Erklärung?
Ja, das ist das genaue Gegenbeispiel, ne? Also auf keinen Fall ist es ist sowas irgendwie die Grundlage zu sagen, der wird mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich oder der wird mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreich. Das weder Geschlecht, Herkunft, kommt er aus Leipzig, Berlin oder kommt er aus einem Dorf im Saarland? Das hat alles überhaupt keinen relevanten Einfluss darauf. Es kommt einzig und allein auf die Persönlichkeit an und wie tickt er. Und deswegen wird der Male Parallel Entrepreneur genauso häufig und wahrscheinlich scheitern wie der Female Parallel Entrepreneur. Ich glaube, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Ich glaube, warum, und das sehen ja auch wir, warum wir weniger weibliche Gründer sehen, die sich bei uns bewerben. Das geht, glaube ich, schon sehr früh auch im Bildungsweg letztlich los. Das hat sehr viel mit Vorbildern zu tun, das hat sehr viel mit auch Gruppendynamiken zu tun. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen, vielen Jahren eben an der HAL war, da waren die Kurse durchaus auch sehr männlich geprägt, das kann man durchaus so sagen. Heute gibt es Kurse, da sind mehr Frauen als Männer im Kurs. Und das ist auch gut und richtig so und wichtig so. Und das wird hoffentlich auch dazu führen, dass sich das über die Zeit ändert. Aber auch das ist natürlich ein Prozess, ne? Und das hat viel mit positiven Vorbildern zu tun, die sich da engagieren, die erfolgreich sind, die sich da einbringen, dann auch wieder vielleicht zurück in die Schulen gehen und an die Hochschulen und da einfach mit einem positiven Beispiel vorangehen.
Super. Aber wenn wir jetzt einen positiven oder einen mutmachenden Impuls setzen wollen, dann würdest du auf jeden Fall sagen, es gibt keinen Grund, warum Frauen nicht auch gründen sollen.
Ja, mir würde keiner einfallen. Also was spricht denn da dagegen? Also
Ich bin total bei dir. Ich will das nur einmal für quasi die weiblichen Zuhörer unterstreichen. Man sollte eigentlich, jeder Gründer ist, glaube ich, paranoid, das hast du vorhin gesagt, und jeder hat irgendwie so seine kleinen Krisen, aber Frauen können das eigentlich genauso gut wie Männer und sie müssen das nur ertragen können.
Auf jeden Fall. Man braucht schon ein hartes Fell, sage ich mal. Ja, das ist ein Wechselbad der Gefühle und das ist so. Ja, das gehört einfach dazu. Da haben Frauen vielleicht sogar einen Vorteil, weil sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Stück empathischer sind. Wobei selbst das ja auch schon irgendwie so ein Stereotyp ist. Es gibt auch total empathische Männer. Also insofern ist das, glaube ich, auch nichts, was man einfach pauschalisieren kann. Ich sehe aber einfach keinen strukturellen, ja, ich sehe eine strukturell niedrigere Verteilung, die historisch gekommen ist. Ich sehe aber keinen strukturellen Nachteil, dass irgendwie ein Investor sagt, weil du eine Frau bist, will ich das nicht machen, oder dass ein Kunde sagt, weil du eine Frau bist oder weil du homosexuell bist oder weil du eine andere Hautfarbe hast oder so, will ich das nicht machen. Das widerstrebt sozusagen dem, wie ich auch die Szene wahrnehme, ehrlich gesagt. Also wir werden auch übrigens das Thema Diversity in Investment-Teams bei unserem nächsten HHL Spinlab Investors Day aufgreifen und diskutieren. Freue ich mich auch schon sehr drauf.
Genau, also die Brücke wollte ich gerade schlagen, weil ja man sagt ja relativ häufig, oder es gibt viele Frauen, die sich beschweren, dass sie bei VCs irgendwie nicht ernst genommen werden, ne? Und deswegen entstehen jetzt gerade relativ viele Female VCs. Kann ich noch nicht sagen, ob ich das gut finde oder nicht, muss man sich, glaube ich, mal anschauen. Aber auf jeden Fall ist das ja irgendwie aus einem Bedarf heraus entstanden. Wie ist das denn bei euch? Seht ihr denn, dass irgendwie ihr habt diesen Investors Day, musst du vielleicht auch mal beschreiben, wie der gelaufen ist im letzten Jahr. Das war jetzt Corona, den habt ihr als hybrides Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, als hybride Veranstaltung gemacht. Seht ihr, dass Frauen vielleicht noch von VCs benachteiligt werden?
Das kommt ganz stark auf den VC an, aber die Frage ist doch, egal ob du Mann oder Frau bist, willst du mit einem VC arbeiten, der so denkt?
Total.
Meine Antwort wäre da klar, das kann jetzt jeder Zuhörer für sich entscheiden. Das ist letztlich dieselbe Frage, will ich mit einem VC überhaupt noch arbeiten, den ESG-Kriterien, also Nachhaltigkeitsaspekte, komplett schnurz sind, ja, der da irgendwie überhaupt kein Verständnis hat, wenn ich sage, du, ich, ich, ich kann jetzt hier nicht eingeflogen kommen, ja, sondern wir müssen mal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Oder können wir das als Videokonferenz machen? Mhm. Weil ich finde Fliegen von Leipzig nach Frankfurt halt blöd. Ja. Wer da kein Verständnis hat, ist das der richtige Investor für einen selbst? Das muss jeder für sich persönlich beantworten. Manche werden es vielleicht trotzdem mit Ja beantworten. Ich hoffe, viele werden es auch mit Nein beantworten. Ist sowieso nicht der richtige Investor für mich. Mhm. Also insofern ist das, glaube ich, von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es immer mehr weibliche Investorinnen gibt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es auch Fonds gibt, die sich präzise diesem Thema angehen. Aber ich glaube, das ist auch kein Thema, was nur irgendwie Mann, Frau betrifft. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch Internationalität entspricht, sexuelle Orientierungen, Hintergründe, also alles Mögliche vom Prinzip her. Und da brauchen wir einfach einen höheren Akzeptanzgrad, sage ich mal, und ein höheres auch Understanding quasi auf beiden Seiten. Und das ist eine Diskussion, die es in den USA, also die schon ewig quasi gibt. Ne? Dort ist natürlich die Thematik noch viel, viel stärker ausgeprägt mit dem Thema farbige Gründer. Mhm. Sagen wir mal, die typischen weißhaarigen Investoren, Partner von den großen Bestandsfonds. Riesenthema, aber schon seit vielen Jahren und vielen Jahrzehnten, und auch dort hat sich das geändert. Und auch hier ist diese Diskussion vielleicht sogar noch ein bisschen neuer, aber auch da sehe ich ein Aufbrechen.
Super. Dann erzähl noch mal ein paar Worte zu eurem Investors Day. Das finde ich ja sehr spannend. Wie ist der abgelaufen?
Wir setzen beim Investors Day immer Fachthemen. Wir hatten beispielsweise in Vergangenheit ist das ganze Thema Krypto-Funds, ne? Das haben wir schon vor mehreren Jahren thematisiert. Wir hatten Themen wie AI im Deal-Sourcing. Wir haben das ganze Thema Brand-Building als VC-Fonds gehabt. Wir haben das ganze Thema beim letzten Investors Day ESG gesetzt, also Nachhaltigkeitsaspekte als Investmentkriterium, auch wie reporte ich das, was erwarten meine Limited-Partner, also wirklich eine VC-Fachdiskussion und da haben wir immer sehr tolle Speaker, wir hatten beim letzten Mal den Alexander Thees, den Geschäftsführer von KfW Capital, die natürlich für den Bereich ESG ganz klare Vorgaben haben und machen. Wir hatten EQT Ventures, die damals eben zu dem Bereich AI im Deal Sourcing viel gemacht haben, die da einfach vielleicht ein Stück weiter sind als andere Fonds. Wir haben tolle Fonds wie Early Bird und so weiter. Den Technologiegründerfonds Sachsen, die uns da auch begleiten, Grazia Equity. Und das ist dann also wirklich erstmal so eine lebhafte Diskussion. Ne? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, der Jochen Klüppel von Grazia Equity hatte mal ganz hervorragende Zahlen eben auch zu dem Thema AI im Deal Sourcing mit, wo er analysiert hat, wenn sie mal ihr Portfolio durchgehen, wo man einfach auch mal so eine Kontrathese hat, wo er festgestellt hat, die meisten Deals, und das war wirklich eine extrem hoher Prozentsatz, die sie gemacht haben, kamen aus einem sehr nahen Empfehlungsnetzwerk. Ja? Und wenn sie es nochmal runtergebrochen haben auf die Deals, die dann wirklich eine gute Rendite erwirtschaftet haben, ja, da kamen über 90% sozusagen aus dem Empfehlungsnetzwerk. Ja? Und wirklich so eine Fakten zu diskutieren, das war damals zum Beispiel auch relativ konträr, sage ich mal, zu der Präsentation von InReach Ventures aus London, die vom Prinzip her eher in die Richtung gehen, den Investmentprozess auf Basis von Kennzahlen und KPIs komplett zu automatisieren. Und sowas zu diskutieren, dafür ist unser Investors Day eine sehr interessante Plattform. Wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir das Thema Diversity und das Thema ESOP. Und wir bauen dann darin in diese Fachdiskussion halt die Pitches von unseren Startups ein.
Genau, habe ich gesehen, waren 14 dabei, ne? 8 aus dem aktuellen Batch. Und können da auch andere Leute teilnehmen? Also ist das offen zum Teil auch für Externe oder ist das eine geschlossene Veranstaltung?
Wir haben immer noch so eine kleine externe Ausschreibung gemacht. Primär ist es natürlich für uns und unsere Alumni.
Okay, na, ich dachte, weil ihr jetzt das Ganze auch digital macht, zum Teil hätte es ja sein können, ihr öffnet das zum Beispiel eben die Videostreams oder sowas auch für Dritte.
Also der Idealzustand ist für uns auch dieses hybride Format, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Wir hatten beim letzten Mal eine Begrenzung drin aufgrund von Corona-Richtlinien, dass wir maximal 120 Leute vor Ort haben durften. Mhm. Und der Rest hat sich dann digital quasi zugeschaltet. Wir haben jetzt weder die Bestrebung, irgendwie da digital 1000 Leute draus zu machen und alle pitchen sich irgendwie gegenseitig an, sondern das Ziel ist es schon, das auch wirklich als eine physische Veranstaltung primär zu machen, wo man sich in einem vertrauensvollen Investorenverhältnis auch austauschen kann oder in einer Investorenrunde und das wirklich als Fachveranstaltung dafür zu platzieren. Und da haben wir gewisse Größengrenzen. Nichtsdestotrotz, das hat dann wieder auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, macht es, glaube ich, auch keinen Sinn, wenn jetzt der Investor aus Barcelona oder London oder so einfliegt. Ja, der soll sich natürlich auch digital zumindest die Möglichkeit haben, zuschalten zu können.
Ja, man sieht, ihr habt einen relativ großen Radius. Ne? Vorhin hattest du von europäischen Startups erzählt, jetzt sind es europäische Investoren. Also schon auch scheinbar so ein bisschen so ein, weiß nicht, paneuropäischer Treffpunkt bei euch.
Ja, natürlich ist der Schwerpunkt schon Deutschland, das muss man ganz klar sagen, jetzt vom Verhältnis her. Aber natürlich geben wir uns Mühe, dass wir eine internationale Wahrnehmung haben, dass wir mit guten internationalen Startups arbeiten können, dass wir mit guten internationalen Investoren arbeiten können. Mhm. Ja, Atomico war da, EQT war da, InReach Ventures hatte ich gesagt, Dell Technology Capital. Also das ist uns natürlich auch wichtig. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz auch klar, auch die lokalen Player auf jeden Fall, das sind die wichtigsten Akteure. Also auch wenn Atomico und EQT mal zu uns kommen, ist ein anderer Fakt, dass der häufigste Investor in unser Portfolio ganz klar der Technologiegründer von Sachsen ist. Ja. Das ist dann einfach so die Realität, der Fakt, und das ist auch natürlich gut so.
Ist vielleicht nochmal eine schöne Brücke zum Standort Leipzig. Wie ist denn der Standort Leipzig eigentlich, also für Startups? Wie hat er sich denn verändert in den letzten Jahren? Ich meine, man kennt natürlich so du hast ja vorhin ein bisschen angesprochen, die historischen Köpfe der HHL, ne, die dann großen Exits gemacht haben. Aber wie ist denn heute? Also man liest immer, dass Leipzig hat sich sehr verändert. Ist das so?
Leipzig hat sich in den letzten 10, 15 Jahren extrem verändert.
Also auch die Startup-Szene meine ich natürlich, ne?
Ja, ich muss vielleicht kurz ausholen, um das Gesamtsystem Leipzig zu verstehen, weil das kann man, glaube ich, nicht losgelöst voneinander betrachten. Ich habe ein Lieblingsbuch, oder ich kann auch jedem mal empfehlen, einzugeben bei YouTube, ist Leipzig noch zu retten? Und der Nachfolger war Leipzig je zu retten? Das sind Videodokumentationen Anfang der 90er Jahre. Leipzig war Anfang der 90er Jahre eine Ruinenstadt. Hat massiv Einwohner verloren, ich glaube auf den niedrigsten Stand 450.000 ungefähr, obwohl noch einiges eingemeindet wurde. Hatte zu dem Zeitpunkt eine Arbeitslosigkeit von über 20%. Das ist ungefähr 15, 20, naja, ja, mittlerweile eher 20 Jahre her. Und dann gab es einige kluge politische Entscheidungen, die eine absolute Wende gebracht haben. Ne? Das ist beispielsweise der Neubau der Messe, aber eben auch die Ansiedlungen von Porsche, die ja auch einer von unseren Partnerunternehmen sind, von BMW, von DHL, von vielen anderen, die eine Wende gebracht haben. Und seitdem ist Leipzig eine der am stärksten wachsenden und teilweise die am stärksten wachsende Stadt in Deutschland. Leipzig hat in den letzten Jahren 150.000 Einwohner dazu gewonnen. Positives Wanderungssaldo gegenüber allen alten Bundesländern. Positives Wanderungssaldo gegenüber Berlin. Und ist einfach ein Magnet geworden, auch für junge Leute. Wenn ich in mein Team gucke, ich habe zwei Ur-Leipziger in meinem Team. Ja, alle anderen haben einen internationalen Background zum Teil oder kommen eben aus den alten Bundesländern. Ja, also ich frage mich immer, wer ist eigentlich der Leipziger? Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist er zugezogen. Und das muss man, glaube ich, in dem Kontext verstehen. Deswegen ist es, glaube ich, auch verständlich, dass sich Startups, die sich vielleicht vor 15 bis 20 Jahren umgesehen haben nach einem Standort, Leipzig zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht die naheliegendste Adresse war. Übrigens ja auch Berlin nicht unbedingt. Und erst dazu geworden ist eigentlich so in den letzten Jahrzehnten. Und das ist in einem Prozess, das ist in Leipzig gerade am Entstehen, wo wir vor 6 Jahren angefangen haben, waren wir, ich glaube, so der zweite, dritte, sage ich mal, Inkubator, Coworking Space, um das jetzt mal in einem System zu fassen. So mittlerweile gibt's 25 oder mehr Coworking Spaces. Wir haben die Hochschulgründernetzwerke an allen sächsischen Standorten etabliert. Wir haben Future Sachs aufgesetzt und langfristig fortgeschrieben als so sächsische Vernetzungsinitiative. Wir haben den Technologiegründerfonds Sachsen aufgebaut mit 2 Fonds, ist jetzt mittlerweile in der 2. Fondsgeneration, die auch einige interessante Exits mittlerweile gemacht haben. Da ist also viel entstanden in Vergangenheit. Wir sind noch ein Teil davon. Und ich verspreche mir da einfach für die Zukunft noch eine sehr rosige Entwicklung. Also um auch mal den Teaser zu geben, die Arbeitslosigkeit war vor Corona dann Richtung 5%. Das war niedriger als Hamburg.
Wahnsinn. Siehst du denn bestimmte Segmente bei euch, bei den Startups vor allem jetzt, die, sagen wir mal, abgesehen von den Segmenten, die ihr verfolgt, von den Themenschwerpunkten, die vor Ort bei euch dann eine große Rolle spielen?
Also es ist tatsächlich viel so in diesem Umfeld Energie, Gesundheit, Smart City. Das hängt einfach auch damit zu tun, dass hier viele Akteure aus dem Umfeld sind. Also wenn ich so an die europäische Strombörse denke, selber ja eigentlich so eine Art IT-Spin-off-Startup, was jetzt halt dem Status schon mehr oder weniger entwachsen ist, aber immer noch so ein sehr dynamisches Unternehmen ist, oder eine VNG, die halt hier sitzt, oder eine NVIM oder eine Leipziger Gruppe. Wir haben eines der besten Universitätskliniken in Deutschland, wird auch regelmäßig ausgezeichnet. Da ist mit der Bio-City, die man auch aufgebaut hat, viel entstanden. Also so dieses ganze Spektrum führt natürlich zu relativ vielen Ausgründungs- und Gründungsprojekten. Und was man sicherlich auch noch als einen Schwerpunkt im weitesten Sinne begreifen kann, ist so dieses ganze Umfeld Datensicherheit. Da hat sich einfach historisch bedingt einiges entwickelt, weil es da auch den einen oder anderen Exit gab. Beispielsweise Epoch, was jetzt Rode und Schwarz Cyber Security ist. Editon Systems ist auch Rode und Schwarz Cyber Security geworden. Die Rebo, die jetzt vor ein paar Wochen verkauft wurde, ist ein Cyber Security Startups, die dann aber wiederum Rebo beispielsweise Cyber Security in kritischen Infrastrukturen machen, also in Energienetzen. Wo sich dann auch sowas wieder verknüpft. Ja. Übrigens alles quasi jetzt bei den genannten Cyber Security Sachen alles dasselbe Gründerteam oder Gründerumfeld. Klassische Serie Entrepreneurs.
Ja, spannend. Cool, Erik. Du, dann sind wir von meiner Seite aus eigentlich durch. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar habe ich gesehen, dass du deine Dissertation geschrieben hast über die Rolle von Advisory Boards bei Startups. Hast du da nochmal irgendwie ein, zwei Insights, die du vielleicht mitgeben möchtest? Ja, auch ein sehr spannendes Thema. Wie kamst du eigentlich dazu?
Ja, Ist also historisch betrachtet, wenn man guckt in den USA, die haben halt ihr Board of Directors das ist eigentlich so eine Mischung quasi aus Management und Kontrollfunktion. Ne? Das ist da alles in einem Board. Das ist das klassische US-Gesellschaftsrecht. In Deutschland habe ich halt das Management und eigentlich habe ich in der GmbH, wenn sie klein ist, keine Aufsichtsfunktion sozusagen vorgesehen. Also es gibt in einer kleinen GmbH keine Pflicht für einen Aufsichtsrat. Jetzt braucht man natürlich irgendwie einen Ankerpunkt, mit dem man auch beispielsweise externe Investoren abholen kann auch wie diese Investoren quasi sich inhaltlich einbringen können, aber natürlich auch ihre Kontroll- und Informationsfunktionen nachkommen können. Und das ist klassischerweise das Advisory Board, der Beirat, was manchmal etwas vielleicht auch verwirrend ist, weil Beirat, Advisory Board suggeriert ja ein Stück weit auch inhaltliche Hilfe und so kann man das auch gestalten. Das lässt das Rechtssystem zu. In der Praxis sehen wir halt schon häufig auch eine Art Aufsichts- und Kontrollgremium. Und das kann man so gestalten, muss es aber nicht. Ne? Man spricht auch nichts dagegen, beispielsweise zwei Räte zu haben. Ne? Also einmal einen, der vielleicht eher mit den Investorenvertretern ist, einmal einen zu haben, der eher mit Fachexperten aus der Industrie ist oder Forschung oder was auch immer, oder das zu mixen. Und so in diesem ganzen Umfeld, Konfliktfeld, habe ich meine Dissertation geschrieben. Ich würde grundsätzlich jedem Gründer raten, vor einem Investment oder im Investmentprozess sich auch Gedanken zu machen, wen er gerne in einem Beirat hätte und auch in der Verhandlung zu positionieren, wer da drin ist, wer quasi die Gründer auch vertritt in so einem Beirat.
Das heißt, es müssen nicht nur Investoren sein oder das können im Prinzip dann auch Fachpersonen sein, die man sich als Gründer dazu zieht, um dann zum Beispiel das Produkt oder die Roadmap irgendwie im Blick zu haben.
Genau, man ist da rechtlich ziemlich frei. Es gibt im GmbH-Gesetz sozusagen keine Pflicht, sowas zu tun für eine kleine GmbH und dementsprechend auch wenig Regulierung sozusagen oder Vorgaben. Deswegen ist man da ziemlich gestaltungsfrei und sollte das als Gründer natürlich probieren, so zu gestalten, dass es für sich auch einen Mehrwert bringt.
Ab welcher Größenordnung von Startups macht das Sinn?
Ich sehe teilweise Beiräte bei sehr kleinen Startups, ne, die jetzt nur drei Gründer sind, ne, häufig zum Beispiel bei Ausgründungen aus der Wissenschaft, die dann beispielsweise auch den Professor vielleicht, ne, der das ganze Projekt begleitet hat, in so einem Beirat aufnehmen. Kann man alles machen. Man muss, glaube ich, für sich das richtige Instrument definieren. Das ist das Schöne dran. Man kann es definieren. Es gibt unglaublich viele Dinge, die man nicht so frei definieren kann. Das ist einer von den Punkten, wo man sich mit seinen Investoren gut einigen kann, wie man das Gremium so aufsetzt, dass es Sinn macht.
Fantastisch. Erik, jetzt haben wir die Stunde doch voll gekriegt. War ein super spannendes Gespräch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nö, ich denke, alles gut abgedeckt.
Toll. Ja, nee, hat großen Spaß gemacht. Du, dann tolle Mission, toll, dass es euch gibt da in Leipzig. Ich muss euch mal besuchen bei Gelegenheit. Ich habe das ist ja schon lange auf der Agenda. Kriege ich bestimmt mal hin, wenn jetzt Corona endlich vorbei ist.
Fühl dich herzlich eingeladen und natürlich können sich auch alle Zuhörer herzlich eingeladen fühlen, einfach mal vorbeizukommen und sich da mal umzugucken, wie das so ist und wie das so läuft.
Super. Und nicht vergessen, euer Badge bis zum 20.04., ne? Kann man sich bewerben.
20. April, gern bewerben.
Super. Alles klar, Erik.
Wir geben auch jedem Bewerber Feedback.
Anders ist er. Guck mal, das ist doch zumindest mal. Wie lange dauert der Bewerbungsprozess? Wie viel Zeit muss ich einplanen als Startup?
Das dauert schon so 6 Wochen bis 2 Monate ungefähr.
Ach so, nee, aber ich meine, der Arbeitsaufwand pro Startup. Wie viel muss ich investieren an Zeit?
Also klassischerweise im ersten Schritt brauche ich ein Pitch-Deck. Das haben ja die meisten da. Und wir haben da nochmal so 15 bis 20 Fragen online. Also in unter einer Stunde sicherlich machbar, insbesondere wenn das Pitch-Deck da ist.
Fantastisch. Cool, Erik. Du dann vielen, vielen Dank und bis bald, ja?
Danke nochmal und danke auch an alle Zuhörer, dass ihr die Stunde durchgehalten habt und bis bald.
War sehr kurzweilig. Ich danke dir. Alles Gute, ne? Ciao, ciao.
Mach's gut. Bis bald. Ciao.
Ja, das war also Erik Weber vom HHL SpinLab. Damit sind wir durch für heute. Schaut euch ruhig mal die Webseite an. Vielleicht ist das Programm ja für euch oder für jemanden aus eurem Bekanntenkreis interessant. Und ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir haben auch einen täglichen Podcast. Der kommt jeden Morgen, bringt so die wichtigsten Nachrichten des Tages. Wir haben jetzt seit kurzem eine neue Rubrik, die heißt Investments und Exits. Und da haben wir wirklich 12 tolle Experten, die mit uns jeden Tag die Investments des Tages durchgehen. Von Cherry Ventures, HV Capital, Project A, Creandum, Better Ventures und so weiter und so fort. Also echt ein tolles Line-up. Kann ich euch nur empfehlen, jeden Morgen mal reinhören, wenn euch das Thema Investments, Finanzierung, Exits und so weiter interessiert. Wir sprechen nicht nur über die Investments, wir sprechen auch über die Strategie der Investoren und über deren Blick. Also man kann, glaube ich, sehr, sehr viel lernen dabei. Meine große Empfehlung, einfach mal reinhören. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen oder bis nächste Woche. Ciao, ciao.